Hallo und guten Abend und herzlich willkommen zur 100. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Heute, Freitag, der 13. Der 13. Juni 2025. Ich musste leider den heutigen Inhalt dieser Episode ganz verändern, aus verschiedenen Gründen. Aber das habe ich gerne gemacht, weil das gibt mir die Möglichkeit, eine Veranstaltung zu präsentieren heute, die im Rahmen der Tagung 50 Jahre Psychiatrie-Enquete Geschichte erinnern, Gegenwart und Zukunft gemeinsam gestalten am 2. und 3. Juni diesen Jahres in Leipzig stattfand. Und im Rahmen dieser Tagung hat es am ersten Abend, am 2. Juni, in dem Kupfersaal in Leipzig eine Veranstaltung mit, ich sag mal, Zeitzeugen gegeben, die moderiert wurde von Ralf Erdenberger. Das sind hochspannende Geschichten, die ihr euch da anhören könnt. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein interessantes und eine interessante und, ja, wie ich finde, erkenntnisreiche Veranstaltung. Das ist nicht die komplette Veranstaltung. Ich habe da Auszüge rausgenommen. Es sind auch nicht alle zu Wort gekommen, die auf der Veranstaltung gesprochen haben, hier in dieser Episode. Das werde ich aber auch peu à peu nachholen. Ich möchte noch hinzufügen, dass es am Ende der Veranstaltung noch einen heftigen Disput gegeben hat zwischen Vertretern des Bundesverbands Psychiatrieerfahrener und in dem Fall Thomas Bock, der mit auf dem Podium saß. Ich habe das mit reingeschnitten, damit man es hört. Leider war das schon am Ende der Veranstaltung. Ich werde in einer der nächsten Episoden auf jeden Fall auch nochmal mit dem Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen darüber ins Gespräch kommen. Ich habe mich mit ihnen verabredet. Nur, dass ihr nicht am Ende überrascht seid, aber ich fand es auch wichtig, dass diese kurze Sequenz dann noch mit reinkommt. Insgesamt ein sehr wichtiges Abbild der ganzen Entwicklung von der Psychiatrie-Enquete ja, bis heute, bis das, was heute auch noch fehlt an Psychiatriereform. Also das zum heutigen Inhalt. Dann kommt natürlich auch Musik, wie immer von Bernd Nickbur zusammengestellt und kommentiert. Und es geht heute auch um Good Vibrations und um Mr. Tambourine Man. Hört also auch da rein. Viel Vergnügen dabei.
So einen wunderschönen guten Abend hier im Kupfersaal. Mein Name ist Ralf Erdenberger, wer es noch nicht weiß. Wen haben wir eingeladen, um die Psychiatrie-Enquete zu würdigen? Zwei Zeitzeugen, einen Archivar, einen Ziehsohn und eine Betroffene, natürlich, und eine Angehörige. Und wir treffen nicht alle gleichzeitig. Marie Rawe-Schwank war zum Beispiel als einzige Frau Mitglied der Enquete-Kommission ärztliche Direktorin in Riedstadt. Und es war ihr immer ein Anliegen. Wenn was nicht stimmen sollte, mich korrigieren. Ich muss es mir ganz schnell auf die Kärtchen schreiben. Guten Abend, Frau Rawe-Schwank. Wir haben hier vorne die Treppe, wenn das in Ordnung ist. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir nehmen Sie ganz hier in die Mitte. Genau, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, das freut mich sehr. Frau Schwank, wo waren Sie genau 1975? Können Sie sich an diesen Moment erinnern, als es hieß, da ist das Ergebnis, da ist dieser unglaublich dicke Bericht?
Ist ja kein Moment, sondern es sind 365 Tage und ja. Ich will jetzt die Momente nicht ausrechnen, aber ich war auf jeden Fall grundsätzlich und berufsmäßig in Köln und war da beim Landschaftsverband Rheinland in einem großen Haus am Rhein beim Dezernat 8 angestellt und der Chef vom Dezernat 8 war Herr Professor Kuhlenkampf. Und ich war dort hingekommen, um was aufzubauen für die Ausbildung und Weiterbildung von Mitarbeitern in der Psychiatrie, hauptsächlich in der Pflege, aber es wurden auch eine Ausbildung für Ergotherapeuten aufgebaut und für Beschäftigungstherapeuten. Und da war ich in diesem, und jetzt wollen Sie doch einen Moment, jetzt kommen wir zu dem Moment.
Ja, wenn Sie einen haben.
Ich habe einen Moment. Das war am Abend im Herbst in diesem Haus. Wir haben noch gearbeitet, fleißig irgendwie so zwischen 5 und 6 abends im Herbst. Und auf einmal geht die Tür auf von dem Zimmer und rein kam Professor Kuhlenkampf in seiner ganzen Größe und sagt, es ist geschafft. Wir haben...
Den gab es, diesen Heureka-Moment.
Ja, einen Moment. Da, wir haben die Zulassung für die Weiterbehandlung von Patienten, Ermächtigung nach RVO, also Reichsversicherungsordnung 836N, ich weiß das noch.
So.
Und es war der große Moment. Schön. Und der Anfang der Ambulantisierung. Und ich denke, das zieht sich ja auch durch, dass das eigentlich für mich eine der wichtigsten Veränderungen durch diese Enquete war, in allen Bereichen.
Ja. Bevor wir den Mann fragen, wie war das denn als einzige Frau daran mitzuarbeiten?
Also das hat nicht gestimmt.
Ah, sehen Sie.
Also es war eine Männer- betonte universitäre Gesellschaft, zu der ich da gekommen bin. Aber es waren, glaube ich, 20 Frauen insgesamt von 200. In meiner Arbeitsgruppe war ich die Einzige zuerst und ich hatte auch dort die Pflege zu vertreten. Also ich war als Ärztin dort für die Pflege da, für die größte Berufsgruppe in der Psychiatrie. Und ich habe dann aber nach einiger Zeit erreicht, dass noch eine echte Krankenschwester in unsere Arbeitsgruppe kam. Und da waren wir schon 2.
Sehr gut. Man muss zusammenhalten. Sie haben ja auch Erfahrungen schon im System vorher gesammelt. Und jetzt war Ihnen klar, dass Sie da an etwas arbeiten, was vielleicht revolutionär sein könnte? Und wahrscheinlich hatten Sie da eine Motivation, das zu tun.
Es waren 2 Dinge. Das eine war, dass ich einen Freund, der süchtig war, nach Haar gebracht habe zum Entgiften. Und nach einer Woche, als ich ihn wieder besucht habe, habe ich ihn nicht wiedererkannt. Der saß so verwahrlost und so runtergekommen in einer Sträflingskleidung aus, dass ich ihn auch beim Gucken zuerst nicht erkannt habe. Und die anderen Männer saßen alle, wie wenn sie da so reihum um diesen Saal säßen. Und was sie gemacht haben, war, sie haben gewartet. Und jedes Mal, wenn ich gekommen bin, saßen sie so reihum und haben gewartet. Und da habe ich gedacht, das könnte ich besser machen, das könnte man besser machen. Und das andere war dann in Heidelberg, da gab es von Herrn Häfner initiiert eine sehr sinnvolle neue Weiterbildung für examinierte Krankenschwestern in der Psychiatrie. Die kamen ja aus einem Bereich, wo die Pflegeperson Wärter war oder, Herr Köster hat gesagt, aufsichtsführendes Ordnungsorgan oder auch der Prügelknabe der Republik. Also sie hatten keinen guten Ruf und die Pflegepersonen sollten dann plötzlich in diese neue, moderne Psychiatrie rein und begleiten. Und es war ganz schwierig. Und für diese neue Identität hat Häfner dann diese Pflegeweiterbildung angefangen, 63 schon. Und ich habe die 67 übernommen und habe eine wirklich schlaue Sache gemacht, nämlich die Mitarbeiter vom benachbarten Landeskrankenhaus dazu mit eingeladen. Und das war unglaublich erweiternd, weil unsere universitären Schwestern dort eine völlig andere Psychiatrie gesehen haben und umgekehrt. Und wie man es machen kann und dass man es anders machen kann. Und das war sehr wichtig und dadurch bin ich dann in die Enquete berufen worden, um diese Schritte, das ist ja ein Lernschritt von der Wärterfunktion, immer auf Sauberkeit und Ordnung zu gucken und dass keine Messer fehlen, rüber zu gehen in eine andere Aufgabe von Begleitung und Dabeisein.
Das war gewagt und nicht so leicht, dieses hinzukriegen.
Das war dann der Aufbau von einer Weiterbildung im Rheinland auch, die dann von der Enquete also vorgeschlagen wurde für jedes Bundesland eine von diesen Weiterbildungen. Da könnte man lang über die pädagogischen Inhalte und wie und dass das Erwachsenenbildung war und dass man unheimlich aufpassen musste, dass man das nicht zu kleinen Schülern machte, wer da schon lange große Erfahrung hatte. Aber das Wichtigste war, dass dadurch die Kluft zwischen Universitätspsychiatrie und Landeskrankenhauspsychiatrie, dass die deutlich wurde und dass die überhaupt wirklich mal auf den Tisch kam. Wir haben sie ja immer noch nicht überwunden.
Okay, noch einmal die Frage, auch gab es Widerstand, gab es Kritik in diesem Prozess oder konnten Sie das praktisch wie auf einer Insel so gestalten, wie Sie das wollten?
Das waren fast 200 Menschen. Stellen Sie sich vor, wie viele wir sind und wie viele 200 dann sind. Aus der Psychiatrie, alle tätig, ganz verschiedene Leute, von dem leidenschaftlichen Psychoanalytiker zu dem streng naturwissenschaftlichen Bildverfahren und Techniker. Und diese 200 Leute unter einen Hut zu bringen, da kann man gar nicht mehr von Widerständen sprechen. Das Komplizierte war eigentlich überhaupt, dass die zusammenblieben. Und dieses unglaubliche Wunder hat Herr Kuhlenkampf geschafft.
Der hat das praktisch so moderiert, dass es funktioniert hat.
Ja. Ein Applaus für ihn in Abwesenheit.
Die später Geborenen denken, der wäre noch im Fernsehen gewesen. Das ist ja aber ein anderer Kuhlenkampf.
Ein anderer.
Ja, ja, na, das muss man noch mal auseinanderkriegen. Holen wir doch mal den Archivar dazu, der das auch sehr gut dokumentiert hat, was dann in der Folge passiert ist, beziehungsweise welche Bedeutung das hat, was Sie da mit initiiert haben. Christian Räumschüssel-Wienert, herzlich willkommen. Soziologe von Hause aus, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, aber eben auch vom Berliner Archiv für Sozialpsychiatrie. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön. Hallo.
Ich muss den Archivar an der Stelle mal fragen, weil der hat ja immer so eine Draufsicht auf das, was sich dann verändert. Und das haben Sie mit dokumentiert oder wie habe ich mir da Ihre Arbeit in Zusammenhang mit der Psychiatrie-Enquete vorzustellen?
Ja, also als Archiv sammeln wir ja erst in erster Linie. Wir haben zum Beispiel von Maria ganz viel bekommen, auch schöne Fotos und so. Wir haben von Nils zum Beispiel die Aktenordner über die gesamte Arbeit des Ausschusses Extramurale Dienste. Das sind ungefähr 10 Ordner. Da haben wir die ganze Arbeit, wunderbar, wie alle ein ordentlicher Mensch ist, bei uns im Archiv. Und die kann aufgearbeitet werden, wenn sich mal jemand
dafür Ach so, das wartet noch auf Aufarbeitung, auf
Wissenschaft. Nein, das können wir ja nicht machen. Wir haben ja mittlerweile, wir haben von Heiner Kunze unglaublich viel Material gekriegt. Wir haben von wem auch immer.
Ja. Also, aber ein paar Fotos haben Sie vielleicht vor Augen. Und jetzt, ich komme ja vom Radio, jetzt machen wir mal die innere Leinwand auf. Vielleicht fällt Ihnen das ein oder andere Foto ein, was da aus der Situation zu sehen war.
Aus der Enquete-Zeit direkt wenig gibt es, oder haben wir zumindest wenig Fotos. Also wir haben die ersten interessanten Fotos waren 1980 vom Auflösungsbeschluss, wo Klaus Dörner seine Rede gehalten hat und so weiter. Wir haben ein paar alte Bilder von Wachseelen und so weiter oder von der Berliner Sozial, von der Abteilung für Sozialpsychiatrie, wo Gregor Bosch ja, der Chef war, der auch Mitglied der Sachverständigenkommission war und so weiter und so fort. Ja,
aber Botschaft ist, da wartet auf etwas, auf wissenschaftliche Aufarbeitung.
Ja, viel,
da sind doch Schätze zu heben.
Genau, und ich habe von dem Material natürlich mein Buch über die Geschichte der Psychiatriereform geschrieben. Da habe ich aus dem Vollen schöpfen können.
Das glaube ich. Und wenn Sie es einordnen, ich weiß, ein Buch ist lang, aber jetzt machen wir the short version sozusagen. Welche Bedeutung hat diese Psychiatrie-Enquete aus Ihrer soziologischen Sicht auch für die noch junge Bundesrepublik?
Also die Enquete hat für die Psychiatrie selber eine riesige Bedeutung, sonst werden wir das hier nicht feiern. Ich glaube aber im Rahmen der gesellschaftlichen, politischen Entwicklung war sie ein Teil, und zwar nicht der größte Teil, der Modernisierung des deutschen Gesundheitssystems. Also das war ja zu Anfang der 70er Jahre, war ja nicht nur die Psychiatrie in einem völlig desolaten Zustand, sondern das gesamte deutsche Krankenhauswesen. Das war in kommunaler oder kirchlicher Hand und das war dringend reformbedürftig. Und da gab es dann 72 und 74 das Krankenhausfinanzierungsgesetz, wo es eine Verfassungsänderung gab, wo der Bund überhaupt zuständig wurde in Teilen der Krankenhausversorgung. Das war die sogenannte konkurrierende Gesetzgebung, Artikel 74 Grundgesetz, dass der sich da überhaupt einmischen konnte. Und dann gab es eben aufgrund dieses Finanzierungsgesetzes eine Regelung, dass die Länder die Krankenhausbedarfspläne machen konnten und für die Investitionskosten war der Bund zuständig. Das kostete Milliarden, wo dann innerhalb von ein paar Jahren die Kostenexplosion im Gesundheitssystem diskutiert wurde. Aber dadurch war es überhaupt möglich, dass zum Beispiel Abteilungen in Krankenhäusern entstehen konnten.
Ergänzung von Ihnen? Hatten Sie sich gerade gemeldet?
Damit es auch für euch ein bisschen noch interessanter wird, will ich mal widersprechen. Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, dass die Situation in den Allgemeinkrankenhäusern 1970 gleich oder ähnlich war wie in der Psychiatrie, das kann ich nicht zustimmen.
Nee, nicht so schlimm, aber die war
naja, schon... Aber nicht nur so ein bisschen, sondern also die hatten zum Beispiel in den Allgemeinkrankenhäusern hatten die einen Spind zum Abschließen, irgendwas, die konnten ihre eigenen Kleider behandeln, die hatten Möglichkeit... auch Post zu empfangen und sie hatten keine Räume, wo 27 Menschen Bett an Bett geschlafen haben. Wir hatten noch 1979 im Philips-Hospital 27 geriatrische Patienten, die nur eine Toilette hatten. Ja? Also das gab es in der Allgemeinmedizin nicht mehr. Da war ja das Wirtschaftswunder gewesen und ich komme nochmal aufs Geld zurück. Psychiatrie war ja damals noch weitgehend beim überörtlichen Sozialhilfeträger, während die Allgemeinkrankenhäuser schon kommunalisiert waren. Und deswegen konnte das ganze Wirtschaftswunder viel eher in die kommunalen Krankenhäuser fließen, als in diese abgelegenen Landeskrankenhäuser, die eben über den überörtlichen Sozialhilfeträger finanziert wurden, hauptsächlich.
Wenn ich jetzt nochmal sage, 1970 hat die SPD-Sozialministerin gesagt, es geht um eine Gleichstellung in der Versorgung der somatischen und der psychischen Patienten, dann ist das jetzt auch keine Parteinahme für irgendjemanden an dieser Stelle. Sondern
nein, aber das funktionierte mit der Gleichstellung, funktionierte nicht so richtig,
das funktioniert weil
der
ja bis heute
Halbierungserlass
nicht.
Erst 1981 aufgehoben worden
genau.
ist.
So, jetzt holen wir Thomas Bock mit dazu, Pionier auch in Sachen Psychose, Ziehsohn von Klaus Dörner, dann würde ich aber sagen Ziehmutter Dorothee Buck oder Dorothea Buck, wie sagen wir das genau? Auf jeden Fall immer in seinem Lebenslauf für eine Augenhöhe im Umgang miteinander. Sie haben die freie Auswahl. Ja, genau, das ist kein Schleudersitz, nur weil er links von mir ist, das ist so. Dann würde ich dieses Mikrofon jetzt hier rüberreichen. Herr Bock, wo waren Sie denn 1975, als die Enquete dann vorgestellt wurde? Können Sie das erinnern? Hat das eine Bedeutung bewusst?
Ich habe 1975 im sogenannten kleinen Modellverbund, der direkt nach der Enquete kam, in Wilhelmsburg als Student gearbeitet, war sozusagen Profiteur der Enquete, weil der kleine Modellverbund schuf dort eine psychosoziale Kontaktstelle. Es war ein studentisches Projekt, was ich damals noch mit Manfred Zaumsal, den manche vielleicht vom Namen mehr kennen, und wir haben da gearbeitet. Erstmal nur studentisch und hatten das Gefühl, nun diesen unterprivilegierten Stadtteil zu retten und die gesamte Arbeiterbewegung gleich mit. Und dann kam die Psychiatrie-Enquete und hat uns ermöglicht, daraus auch bezahlte Stellen zu machen. Und daraus entstand dann diese Lotse.
Haben Sie ähnliche Zustände wahrgenommen in der Zeit vor diesen Veränderungen, die dann kamen, also ähnlich schlimme Zustände?
1972, also vor der Enquete, mit 18, habe ich ein Praktikum im Alexius-Krankenhaus in Neuss gemacht. Da gab es Bettensäle noch mit 20 Betten und eine Psychologin, eine einzige für die ganze Klinik, war dabei, Token-Economy-Programme einzuführen, was dazu führte, dass erwachsene Menschen im Juli Weihnachtsmänner einpackten und dafür irgendwelche Münzen kriegten und die Münzen dann in Zigaretten umwandelten. Und ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht.
Das lag nicht am Weihnachtsmann.
Auch am Weihnachtsmann.
Ja, naja, genau. Und dass Sie in der Psychiatrie tätig wurden, hatte auch eine innere Motivation? Oder war das mehr ein Zufall?
Oh, Zufälle gibt es, glaube ich, nicht. Zufall war, dass ich Psychologie studiert habe, weil ich da habe mich auch für Medizin beworben, aber für Psychologie kriegte ich eine Zulassung. Da habe ich gedacht, okay, wird es halt Psychologie. Und dann habe ich auch ein bisschen, nein, und dann kam ich relativ schnell zur Psychiatrie.
Und sind da hängen geblieben? Das
kann man so sagen.
Muss irgendwas, jetzt mal jenseits der professionellen Distanz, irgendwas muss ja zu Herzen gegangen sein, auch in dieser Zeit des Umbruchs.
Ja, es war eine Aufbruchsstimmung. Also die Enquete hat Optimismus verbreitet. Mehr als dann eingelöst wurde, aber bei mir ist sie angekommen. Also bin mit Optimismus in die Psychiatrie gegangen und das hat auch ein paar Jahre angehalten.
Das wäre vielleicht ohne die Enquete nicht so gewesen.
Ja. Ich bin dann anschließend in die Uniklinik gekommen und war dort zuständig für die Regionalisierung der Uniklinik. Ich glaube, das hing indirekt auch mit der Enquete zusammen. Die MHH in Hannover war die erste Klinik, die einen regionalen Versorgungsauftrag übernahm. Unikliniken waren abgehoben. Unikliniken bilden Leute da aus, ohne wirklich mit Patienten zu tun zu haben. Jedenfalls nicht mit den ernsthaft Kranken. Und die MH, die Hannover, Medizinische Hochschule Hannover, hat das als erste geändert, die Uniklinik Hamburg als zweite. Mein Job war, die Klinik auch mit dem Sektor vertraut zu machen, eine psychosoziale Arbeitsgemeinschaft einzuführen. Später dann eine Ambulanz zu gründen, weil es gab nur Polikliniken. Die Polikliniken hatten mit suizidalen Patienten vielleicht zu tun, aber nicht mit Psychosen, nicht mit bipolaren Null. Mhm. Und die Ambulanz, die ich dann gegründet habe, hatte allein den Schwerpunkt Psychosen und bipolare Störungen, also die Patienten, die vorher eigentlich nicht vorkamen.
Sortieren Sie uns mal kurz das erwähnte Elternhaus, Ziehvater Klaus Dörner, Dorothea Buck, wie hängt das zusammen?
Also Klaus Dörner ist mein Onkel, der jüngere Bruder meiner Mutter. Und Dorothea Buck, mit der bin ich nicht verwandt.
Nein, das ist ja mehr.
Ich hatte das große Glück, sie früh in meinem Berufsleben kennenzulernen. Da war ich 35. Sie war so alt wie ich jetzt, also 71. Nur dadurch, dass sie 102 geworden ist, hatten wir 30 Jahre Zusammenarbeit.
Was hat Sie so beeindruckt an den beiden?
Dorothea Buck ist leichter zu beantworten. Sie war die letzte Überlebende der NS-Psychiatrie. Sie hatte erlebt, wie viele umgebracht wurden, hat mit Glück überlebt, war zwangssterilisiert worden und hatte gelitten darunter, dass das alles am Schreibtisch entschieden wurde, ohne irgendeinen Kontakt oder irgendein Gespräch. Und ihre Mission war, sie hat als Künstlerin gelebt, auch gut gelebt, und hat sich dann geschworen, der Psychiatrie das Sprechen beizubringen. Nicht das über andere Sprechen, das konnten wir immer schon, sondern das mit ihnen Sprechen. Das heißt, Menschen als Person wahrnehmen, uns für ihre subjektive Sicht zu interessieren, sie nicht als Diagnosen, sondern als Menschen wahrzunehmen. Das war ihre Botschaft. Und so kamen wir zusammen über ein Seminar und hatten dann sehr schnell ein gemeinsames Anliegen. Und so entstand das Psychose-Seminar als Keimzelle des Trialogs, würde ich behaupten. Und dafür haben wir geworben und dafür haben wir gekämpft. Das hat uns verbunden.
Klaus Dörner erspare ich Ihnen. Ich würde gerne, Herrn Bock, Sie noch mal einbeziehen mit Blick auf das, was Sie mit dem Verständnis für Psychose versucht haben. Denn wir können ja einerseits über Formen der Versorgung reden, aber andererseits haben wir ja heute tagsüber auch festgestellt, es geht auch um Aufklärung, um Verständnis für Erkrankungen. Mich persönlich, das kann ich transparent machen, interessiert natürlich auch die schizophrene Psychose in Ihrem Verständnis, weil meine Mutter genau daran auch erkrankt war. Und Sie haben schon früh angefangen, einen anderen Ansatz zu wählen.
Ja, das ist mit wenigen Sätzen nicht so einfach, aber vielleicht ein Versuch. Wir sind kein Instinktwesen wie die Kuh auf der Wiese, sondern wir müssen um unser Selbstgefühl ständig ringen. Wir haben die Fähigkeit, an uns zu zweifeln und dabei auch zu verzweifeln. Damit ist die Depression in uns angelegt. Wir haben die Fähigkeit, über uns hinauszudenken, uns zu transzendieren. Damit sind wir religionsfähig, aber auch psychosefähig, wenn wir den Rückweg mal nicht finden.
Das heißt, die Psychose ist der Verlust oder das vom Weg abkommen und den Rückweg nicht finden?
Ja, anderes Bild. Menschen in Psychosen sind durchlässiger als andere, dünnhäutiger. Innere Dialoge, die wir ständig führen. Ambivalenz ist der Normalzustand des Menschen. Innere Dialoge führen wir ständig. Dünnhäutig zu sein heißt, dass das auch zu Stimmen werden können. Das ist vom Erleben her ein Riesenunterschied. Phänomenologisch nur ein ganz kleiner Schritt. Aber äußere Ereignisse können einen filterlos treffen. Das kann einen völlig überfordern. Das heißt, ich muss mal irgendwas haben, um mich wieder zu schützen, um die Filter wieder hochzufahren. Und im Prinzip ist jeder Mensch psychosefähig. Die Frage ist nur, ab wann? Bei uns beiden muss es vielleicht eine extreme Katastrophe sein, sodass wir uns wegbeamen können, müssen. Bei meinen Patienten reicht schon die welke Blume oder der kranke Hamster. Im anderen Extrem dasselbe. In einer extremen Isolation fängt jeder von uns an zu halluzinieren. Das wissen wir von Extrembergsteigern, von Einhandseglern oder auch von so fragwürdigen Experimenten mit Kamera Silenz. Uns beide muss man 5 Stunden in eine Kamera Silenz sperren, damit wir anfangen zu halluzinieren. Bei meinen Patienten reicht ein langweiliges Wochenende, um die Stimmen wieder zu triggern. Also in beiden Extremen, Überreizung, Unterreizung, sind wir psychosefähig. Die Frage ist nur, ab wann.
Der fehlende Filter, diese Dünnhäutigkeit, ist, glaube ich, sehr menschlich nachvollziehbar, so wie Sie es gerade eindrucksvoll in wenigen Worten gesagt haben. Das wäre natürlich auch ein guter Ansatz für eine aktuelle Debatte, auch wenn es um Menschen geht, die dann zum Täter, zur Täterin geworden sind. Ich würde aber gerne nochmal zurück in die Zeit der Psychiatrie-Enquete, beziehungsweise Sie mussten ja diese Form dann, auch Psychose zu erklären, diesen Weg gehen. Und da waren ja andere Wege vorher eigentlich vorgezeichnet. Das heißt, Sie hatten auch mit Widerständen zu kämpfen.
Ja, vielleicht jede Menge Widerstände bis heute. Aber ich stehe ja nicht allein, sondern unter anderer Überschrift kämpfen auch ganz viele um dasselbe Verständnis, psychodynamisch, systemisch oder wie auch immer. Aber ein konkretes Beispiel aus dem Trialog heraus, mit allem Überschwang, standen wir vor der Frage, den Weltkongress 94 nach Deutschland holen. Der Weltverband wollte unbedingt, weil sie dachten, das lohnt sich, in Deutschland einen Weltkongress zu machen. Das war der erste nach der Nazi-Zeit. Und in der ganzen Euphorie habe ich die DGSP, die zögerte, gesagt, wir machen das, aber wir machen es nur triologisch. Wir machen das zur Bedingung und haben uns durchgesetzt. Der Weltverband hatte Schiss. Professor Costa Silva hatte Schiss, sich neben eine Betroffene zu setzen, nämlich Dorothea Buck als Co-Präsidentin. Die zögerten und zögerten und zögerten, haben aber dann aus finanziellen Gründen es doch gemacht. Und am Ende hat derselbe Professor gesagt, spannendste Kongress, den wir je gehabt haben. Also dieser 94-Kongress unter dem Titel Abschied von Babylon, Überwindung von Größenwahn, Überwindung von Sprachverwirrung, war ein extrem bunter Kongress mit unglaublicher Ausstrahlung. Also der Weltverbandspräsident war begeistert. Ein anderer Kollege von ihm sagte, Frau Dorothea Buck hat eine geniale Rede gehalten, hat gesagt, die kann nicht schizophren gewesen sein, dann könnte sie nicht so reden. Also der hat sein Bild von Schizophrenie gerettet, indem er gesagt hat, dann ist sie eben nicht schizophren gewesen.
Ich würde gerne Sie fragen, auch nochmal als Beobachterin. Sie haben ja eben geschildert, wie Ihr Chef dann gesagt hat, jetzt haben wir Sie, die Enquete. Und damit war ja die Geschichte, haben wir die Erlaubnis.
Zur ambulanten Weiterbehandlung.
Genau, damit war die Geschichte ja nicht zu Ende, sondern wir sind ja jetzt schon bei bestimmten Veränderungen, die dann eingetreten sind. Was waren für Sie danach denn wichtige Schritte? Trialog haben wir gerade gehört. Anderes Verständnis vielleicht von
Angehörigen. Ich würde sagen, dass die Angehörigenarbeit direkt verbunden ist mit der Ambulantisierung, also mit der Eröffnung nach außen, mit dem Wegfall von langdauernden, jahrelangen Krankenhausaufenthalten. Und John Wing, der große britische, englische Sozialpsychiater, der hat schon vor langer Zeit gesagt, schon lang vor der Enquete, wenn eine Verkürzung der Aufenthaltsdauern stattfindet, wenn Patienten schneller entlassen werden, dann müssen wir die Angehörigen unterstützen, denn die haben die dann zu Hause aufzufangen. Und das war in Deutschland dann eben auch ganz deutlich. Und für mich war die Angehörigenarbeit ganz eng verbunden mit der Ambulantisierung. Und das hat sich gezeigt. Und es ist nicht nur eine Frage gewesen von die Sorte Gruppenarbeit oder jene Methode, sondern es war ein Umdenken von den Angehörigen, die bisher gelaufen sind. Schauen Sie, ich bin 79 noch im Philipps-Hospital, hatten wir Besuchszeiten, da mussten die Angehörigen in ein Besucherzimmer und mussten ihren Angehörigen unter der Aufsicht von einer Pflegeperson begrüßen und mit ihm Kuchen und Kaffee nehmen. Und dann gingen die wieder weg und durften nicht auf die Station, wo der Patient war. Es war ein Besucherzimmer. Und es ging nicht darum, welche Einzelnen, da gibt es ganz viele und da könnten wir lange drüber sprechen. Es war ein Umdenken möglich, dass diese Angehörigen nicht die Quengler waren, die Konkurrenten, die immer meinten, sie wissen es besser, weil sie den besser kennen und so weiter, so wie Lehrer und Eltern manchmal konkurrieren, sondern dass sie unsere Kooperationspartner waren und sein könnten. Und da gab es dann Briefe, Angehörigenbriefe und Sonntagnachmittagscafés, wo auch die Therapeuten da waren, 3-4 Mal im Jahr. Und dann gab es vor allen Dingen Busreisen in die abgelegenen Dörfer von den Patienten, zwar ganz wichtige Sachen. Und was bis jetzt noch gar nicht gefallen ist und bei uns sehr wirkungsvoll war, waren Referate von Angehörigen über ihren Alltag zu Hause bei der Weiterbildung der Ärzte. Die haben den Mund kaum zugekriegt. Und ähnlich war es dann auch bei den Schwestern. Da haben wir auch Referate von den Angehörigen gehabt, wie das zu Hause aussieht an einem Weihnachtswochenende, wenn der nicht will und so. Hm. Und das war ganz wichtig. Und dann kamen die Angehörigengruppen dazu. Ich habe 81 die erste angefangen und viele andere Dinge. Jetzt ist ein bisschen eine Flaute eingetreten. Aber die Angehörigen sind bei der Ambulantisierung ganz zentral wichtig. Und vielleicht, also von mir aus gesagt, für mich war von allen Reformschritten, die die Enquete in Gang gebracht hat, und es waren ja viele, war die Angehörigenarbeit das Wichtigste. Ja. Die Angehörigen haben mir ein neues Denken gezeigt. Ich bin weggekommen von der Antipsychiatrie. Die Angehörigen haben mir gezeigt, das Handeln und wie ich handle, haben sie kontrolliert. Das waren meine Kontrolleure.
Und jetzt muss ich den Soziologen mal wieder ins Spiel bringen, der sich diese Runde aus der Vogelperspektive angehört hat. Was wir da hören in diesem Aufbruch mit diesen Konsequenzen, die wir jetzt wissen, wie ordnen Sie das ein? Wir haben ja eben über den Punkt Enquete gesprochen. Da sind Sie in einen kleinen Disput geraten. Aber wie ordnen Sie die Weiterentwicklung ein? Bis auch zur Wiedervereinigung.
Die wurde ruhiger. Das war natürlich eine Aufbruchstimmung. Die Aufbruchstimmung ebbte mit dem Modellprogramm, mit dem großen Modellprogramm Psychiatrie etwas ab. Das war sehr umstritten. Da waren ja ursprünglich 500 Millionen D-Mark veranschlagt. Das wurden dann knapp über 200. Die CDU-regierten Bundesländer hielten sich da raus, mit der Ausnahme von Saarland und Berlin. Und das Modellprogramm wurde auch sehr kontrovers begleitet, sagen wir mal, innerhalb der DGSP. Also das war auch die Ergebnisse der Enquete wurden ja nicht einhellig positiv aufgenommen. Machen wir das Beste draus. Ja, genau. So, es gab dann aber noch in der Auswertung des Modellprogramms Ende der 88er Jahre, da gab es wieder richtigen großen Knall durch den Bericht der Expertenkommission 1988, die ein paar Forderungen der OKIT radikalisierte. Die sagte nämlich nicht mehr Gemeindenähe, sondern die Einrichtungen und Dienste müssen gemeindeintegriert sein. Also das, was man heute sozialräumliche Orientierung nennt. Dann hat praktisch die Expertenkommission den gemeindepsychiatrischen Verbund mit einer funktionalen Orientierung erfunden, was bis heute ja fast noch gültig ist. Und die haben den Schwerpunkt gelegt und haben gesagt, der Schwerpunkt müssen die schwer und chronisch Kranken sein, mit der Begründung, wer schwer und chronisch psychisch Kranke gut versorgen kann, der kann auch die leichter Erkrankten versorgen.
Welche Rolle hat die Politik gespielt? Also wie hilfreich war die Zusammenarbeit?
Teils, teils. Also mit der Teilnahme des Modellprogramms, als sich die CDU-regierten Länder da raushielten, da lief der damalige Ministerpräsident von Bayern, Franz Josef Strauß, durch die Gegend rum und sagte, die Antipsychiatrie will die psychisch Kranken alle auf die Straße bringen. Also schließt die Türen zu und macht die Zelte zu und passt auf eure Kinder auf. Also so
klingt ein bisschen verrückt aus heutiger Sicht, muss man
so
sagen.
So wurde da auch Politik gemacht.
Aber Franz Josef Strauß, ja.
Also und dann gab es natürlich ganz unterschiedliche Sachen, dass also viele Bundesländer dann in erster Linie den Ausbau des klinischen Bereiches gemacht haben, eine Modernisierung der Kliniken. Das wurde dann von den radikalen Sozialpsychiatern kritisiert. Es gab andere Bundesländer, die haben dann eher auf den ambulanten Bereich auf den außerklinischen Bereich gesetzt und sowas. Die Psychiatriereform gehörte, wenn man das von der staatlichen Politik jetzt aus der richtigen Vogelperspektive betrachtet, erstens zu einem Wandel der Sozialpolitik, nämlich der Befähigungsstrategie, der sogenannten Dienstleistungsstrategie und nicht mehr der monetären Entschädigung oder der Fürsorgeleistung. Und drittens, das war ein Teil des Weges sozusagen von der fordistisch orientierten Industriegesellschaft in eine postfordistische Dienstleistungsgesellschaft.
Fordistische müssten Sie mal eben erklären.
Das ist eine Fließbandproduktion. Also mit der bürokratisch orientierte organisierte Fließbandproduktion. Und das kann man an der Definition des Standardversorgungsgebietes in der Enquete noch sehen, die orientierte sich genau an diesem industriepolitischen Paradigma. Also für jedes Problem gibt es eine kleine Schublade, eine Einrichtung, dann gibt es die sogenannte therapeutische Kette und sowas. Und da hat die Expertenkommission 1988 sozusagen nochmal einen Modernisierungsschub geleistet und hat gesagt, sowas, die therapeutische Kette ist völlig dysfunktional und bürokratisch. Wir brauchen Funktionsbereiche. Ja. Es müssen Funktionen erfüllt werden. Gibt es deutliche Analogien wie in der Automobilproduktion.
Ja. Ja, es ist immer die Haltung und das Menschenbild, was dann auch noch die Struktur mitprägt.
Genau,
das
sind auch industriepolitische Entwicklungen.
Vielen Dank für diesen soziologischen Blick, Herr Bock. Ich würde gern so die letzte Runde mit Ihnen eröffnen. Das ist natürlich ein Riesensprung und wir haben ja auch schon gehört, wie viel, nicht nur Anekdoten, sondern wie viele Stationen da auch so drin sind. Und auf der Tagung gehen wir morgen natürlich noch weiter in die Gegenwart und die Zukunft. Und trotzdem würde ich Sie gern fragen, was nehmen wir hieraus jetzt so mit für die Gegenwart?
Ich wünsche mir, dass wir von den Genesungsbegleitern lernen und offener mit eigenen Krisen umgehen, sodass das Schwarz-Weiß-Denken, du gesund, ich gesund, du krank, auch ein bisschen überwunden wird, dass wir da flexibler werden. Ich glaube, das wäre im Sinne eines offeneren Verständnisses und eines fließenden Übergangs. Zu dem Stichwort Modellprogramm noch eine Anmerkung. Ich glaube, Hamburg hat profitiert, weil Eilbeck Modellprogramm war. Was wir damals nicht beachtet haben, ist, dass die Krankenhausfinanzierung die gleiche blieb und die Heimfinanzierung auch, dass Pflegesätze das Geschehen bestimmen. Und dass wir nicht beachtet haben, dass im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft dann eben die Betten erhalten bleiben und belegt werden und ausgebaut werden und die Ressourcen nicht dem ambulanten Bereich in gleichem Maße zufließen. Und da sind wir inzwischen weiter und sagen, wir brauchen ein regionales Budget, wir brauchen eine Verpflichtung auf eine Region und nicht eine Verpflichtung auf Betten. Mhm.
Wir springen jetzt einfach in die Gegenwart. Meine Frage war ja auch gerade, das ist ein Erfahrungsschatz, den Sie haben und Sie haben so viel vorangetrieben. Ich kann mir vorstellen, Sie sind ja einerseits stolz auf diese Zeit und was Sie erreicht haben und andererseits scheint es auch bedroht, immer wieder zu erkämpfen zu sein. Was wünschen Sie sich für die Zukunft nun?
Zwei Dinge möchte ich hier voranstellen und oder nennen. Das erste ist eine Aufgabe, die schon ganz lange und schon vor der Enquete, ich habe es vorhin genannt, auch von den Engländern klar gesehen wird, auch in der italienischen Psychiatriereform, die chronisch Kranken und diejenigen, die so leicht, also die durch das berühmte Netz fallen. Es ist mehrfach heute schon angeschnitten worden, aber ich sage es nochmal. Tudor Hart hat ein Law of Care, Inverse Law of Care, 1971 formuliert. Das heißt, dass immer umgekehrt die Finanzierung läuft. Die Schwerstkranken, Inverse Law, die Schwerstkranken bekommen am wenigsten Geld in der Psychiatrie und die Akutkranken bekommen mehr. Und dadurch bleiben die chronisch Kranken immer eigentlich am hinteren Eck von den Kliniken und auch von diesen besonderen Wohnformen, wie Heime ja jetzt heißen. Und ich habe natürlich auch kein Patent, aber ich habe gute Erfahrungen, auch in dem Buch Aufbruch, was zuletzt erschienen ist, ist die erste Geschichte von einer Sternstunde über einen solchen Umbruch, wo einer wieder, ganz schwer chronisch Kranker wieder angefangen hat zu sprechen, durch den Einbruch von einer interessierten psychologischen Psychotherapeutin, die er hat. Die hat ihm eine Karte vom Geburtstag, von dem Urlaub geschickt. Das rückt nicht alles zurecht, aber ist wichtig, persönliches Interesse. Ich glaube, da kommt man nicht weg davon. Und das andere ist, dass die Arbeit und die Arbeitstherapie, vor allen Dingen aber auch die Beschäftigung überhaupt, möglichst eine bezahlte Arbeit, sowohl nach wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch nach allem, was ich erfahren habe, für chronisch Kranke von unersetzbarem Wert ist. Und dass sie da die Erfahrung machen, dass sie nicht zum lebensunwerten Leben gehören, Klammer auf Nazizeit, sondern was Brauchbares in der Gesellschaft mitmachen können, mit beitragen können, das ist von einer ganz essentiellen Bedeutung. Nicht nur das Geld, sondern der Lebenswert, dass sie nicht nur von anderen betüttelt werden oder beschenkt oder behandelt, sondern dass sie für andere in der Gesellschaft teilnehmen können. Das ist Nummer eins. Und Nummer eins gehört auch der Vortrag heute Morgen von Frau Klogger, den ich sehr hilfreich und angemessen und wirklich dreimal müsst ihr drucken, wenn er irgendwelche und so weiter macht. Und Nummer zwei von mir geht zu dem Thema Gewalt, was ja heute Morgen auch angeschnitten worden ist. Und jede Zeit hat ja ihren Auftrag irgendwo, das ist klar, dass das bei der Enquete 75 oder 70 was anderes war als heute. Digitalisierung und vieles, was damals noch gar nicht in den Köpfen war. Aber wir haben jetzt Attacken, wir haben Attentate, wir haben Hamburg, Aschaffenburg, Hanau, Mannheim, wir haben furchtbare Verbrechen, wo sowohl Deutsche als Ausländer als ganz verschiedene Menschen, welche die vorher erkanntermaßen psychisch krank war, waren und andere, wo man es nicht weiß. Auf jeden Fall lauter Menschen, denen es schlecht ging, diese Verbrechen ausgeübt haben. Und ich habe mich furchtbar hilflos und traurig gefühlt, jedes Mal, wenn das wieder im Fernsehen und in Medien war. Und mir auch überlegt, was das bedeutet für die anderen, wenn die Psychiatrie ganz still ist. Ich finde, wir müssen drüber reden. Und ich finde es sehr gut, dass jetzt vor allen Dingen durch das Interview von Thomas Bock das auch veröffentlicht schon worden ist, jedenfalls in der Taz und hier. Aber ich habe noch eine Erinnerung, die ich daran anhängen muss. Ich habe natürlich kein Rezept für diesen ganz komplexen Vorgang und wie man das bessern kann. Aber meine Erinnerung heißt, dass wir in Karlsruhe einen ganz komplizierten Zusammenhang mit der Wohnungslosenhilfe hatten. Und dass wir es hat geknirscht, und wenn ein Patient aus der Klinik abends entlassen werden musste und die Wohnungslosenhilfe sollte den aufnehmen, hat es nicht geklappt. Und es war sehr energieraubend und unnütz. Und als wir dann wirklich ins Gespräch gekommen sind mit der Wohnungslosenhilfe und mit den Mitarbeitern dort, hat sich das in relativ rascher Zeit ziemlich verbessert. Und ich möchte euch alle, wenn ihr im therapeutischen Bereich irgendwie tätig seid, einfach mal vorschlagen, nachzudenken, was weiß ich über die Wohnungslosenhilfe in meiner Region oder in meiner Gegend. Und wann war ich zuletzt kellig? Weiß ich, wo die sind, wer da ansprechbar ist? Und kann ich mal mit denen einfach ein Gespräch führen, um es ihnen auch zu zeigen, dass sie auch Kooperationspartner sind und dass wir eigentlich am selben Strang ziehen? Und das ist so mein Abschluss und das, was ich euch mitgeben möchte.
Herzlichen Dank. Jede Zeit hat ihren Auftrag. Was können wir jetzt für die Zeit als Auftrag sehen auf den Grundlagen dieser Psychiatrie-Enquete? Es ist so viel nicht zur Sprache gekommen und natürlich wird man anschließend wieder sagen, der Wessi-Moderator hat natürlich auch nichts gesagt zur DDR. Ich baue ein bisschen drauf, dass Sie es erlebt haben heute in der Veranstaltung, dass wir auch die Wurzeln da aufgespürt haben mit der Frau Prestin 1963, dass die Impulse ja noch viel früher waren als in der BRD, dass das zusammengeführt wurde. Ich habe es mal eben kurz gestreift, Mompaschal habe ich gesagt, dann hier Gesamtdeutsch. All das ließe sich erzählen. Erzählen Sie auch in diesem Buch, was ich an dieser Stelle gerne nochmal empfehlen würde, vor ein paar Tagen, glaube ich, vorgestellt, auch hier.
Also ach, das war die Berliner Geschichte. Ja, also das, wenn man jetzt, ich muss dazu was sagen zu Rodewisch. Die Rodewischer Thesen und die Psychiatrie-Enquete, die kann man zwar vergleichen, aber muss zu dem Ergebnis kommen, dass das zwei Papiere waren, die einen völlig unterschiedlichen Charakter hatten. Die Rodewische Thesen waren das Ergebnis eines internationalen Psychiatriekongresses und die Psychiatrie-Enquete war das Ergebnis einer Enquete oder einer Sachverständigenkommission, es war ja keine echte Enquete, die im staatlichen, gesamtstaatlichen Auftrag gehandelt hat. Das heißt, die hatte einen ganz anderen Status.
Ja, aber hat den man vielleicht da mal reingeguckt oder war die Mauer zu hoch?
Es gab schon 1965 die Denkschrift von Häfner, Kiska und Co. Es gab 1959 den Aktionsausschuss des Deutschen Vereins, die Thesenpapiere zur Gemeindepsychiatrie gemacht haben. Aber das würde ich jetzt nicht.
Aber ich will eigentlich darauf hinaus.
Was die aktuelle Situation ist, ist, meines Erachtens will ich kurz umschreiben, was ich mir vorstelle. Wir brauchen eine Bewegung, die gegen den Rollback in der überhaupt in der psychiatrischen Versorgung im Moment seit Corona am Machen ist. Und hierzu gehören meines Erachtens zwei Komponenten. Wir dürfen kein einziges Bett im klinischen Bereich mehr bewilligen, sondern alle Ressourcen müssen in ambulant aufsuchende Home Treatment, Crisis Intervention Teams und wie diese neumodischen Einrichtungen und Stäbleistungen alle heißen, inklusive einer ambulanten medizinischen Rehabilitation. Und wir müssen im außerklinischen Bereich aufpassen, dass die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes nicht in sein völliges Gegenteil verkehrt wird und die Schwerkranken in Pflegeheime jetzt abgeschoben werden. Da gibt es ganz aktuelle Tendenzen zu. Und das muss einig sein.
Also diese Passage, die wir jetzt da mitgeschrieben haben, ist für morgen auch in der Abschlussrunde nochmal aufzugreifen. Herzlichen Dank für diese Impulse. Thomas Bock hat eben zu mir gesagt, ich muss noch ein Wort einmal zur Gewalt sagen, damit es nicht so im Raum hängen bleibt.
Ja, Maria Rawe hatte die Schreckensereignisse der letzten Zeit nochmal aufgezählt und da würde ich gerne mal dran anknüpfen mit einer etwas anderen Gewichtung. In Aschaffenburg wurde sofort gesagt, ein Migrant, wir müssen die Grenzen dicht machen. Dann wurde irgendwann gesagt, ja, der war auch noch psychisch krank. Gleichzeitig wurden die migrationsspezifischen Hilfen zusammengestrichen. Das heißt, der Druck auf diese Gruppe wird eher noch erhöht. Dann gab es wenig später ein Ereignis in Bonn, glaube ich, war das, wo ein Deutscher Täter wurde. Sofort wurde von psychischer Krankheit geredet. Verschämt wurde 2 Wochen später nachgerichtet. Der hatte rassistische Motive, der war ein Nazi. Ganz unterschiedlicher Umgang in den Medien mit solchen Ereignissen. Dann jetzt gab es diese schrecklichen Ereignisse am Hamburger Hauptbahnhof. Sofort wurde die Schizophrenie verantwortlich gemacht. Die Tatsache, dass diese Frau unvermittelt entlassen wurde in die Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit, wenn man sowieso schon durchlässig ist, dann auch noch den Raum, den Schutzraum von geschlossenen Türen verliert, dass das bedrohlich ist, dass das Angst macht, wurde erst später als Informationen zugelassen, sozusagen, wenn man die Medien verfolgte. Also wenn ich etwas weiß über die Klientel, die mir vertraut ist, zum Täter, unvermittelt zum Täter werden Menschen, die Psychosenase, nur wenn sie sich ungeheuerlich bedroht fühlen. Früher war das eher der Nahbereich, also die Statistik sagte, Menschen mit Psychosen werden nicht gefährlicher als andere und wenn überhaupt im Nahbereich, weil wenn man durchlässig ist, kann Nähe gefährlich werden. Das war schmerzlich für Angehörige zu begreifen, dass Nähe dann gefährlich wird. Die Nähe gibt es vielleicht nicht mehr. Die Bedrohung hat sich verändert, die Weltenlage hat sich verändert, die prekären Verhältnisse haben sich verändert, die Bedrohung ist umfassender geworden, auch oder gerade für Menschen mit Psychosen. Und das müssen wir wahrnehmen und nicht nur den Täter etikettieren.
Jedes Jahr kommen 2.000 bis 3.000 Menschen in den Psychiatrien zu einer Heuchelei.
Nein. Ja, danke. Mensch, ich habe was anderes sagen wollen. Ich habe sagen wollen
ist schon klar. Ja, aber jetzt muss er antworten.
Ich habe sagen wollen, dass die gesellschaftliche Entwicklung bedrohlich ist. Ich bin ein zuversichtlicher Mensch. Als Kölscher Katholik habe ich Gottvertrauen. Ich verliere das Vertrauen in diese Welt. Ich verliere ein Vertrauen in den Halt dieser Welt. Gut, ich bin 70, ich werde es nicht mehr erleben. Dass die Katastrophen nicht mehr erleben. Menschen mit Psychosen erleben aber die Welt anders. Auch die Psychiatrie, klar, will ich gar nicht schönreden. Aber ich rede gerade davon, dass die Bedrohungslage für Menschen mit Psychosen sich verändert hat. Und das müssen wir wahrnehmen und sich nicht einfach nur als Täter etikettieren. Ja, 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 ja.
So, jetzt möchte ich mich in dieser Theatersituation, die davon lebt, dass ja nicht alle tanzen, sondern hier vorne etwas aufgeführt wurde, bedanken bei denjenigen, die aus ihren Erfahrungen gesprochen haben, mit all den hoffnungsvollen Impulsen auch für die Zukunft. Und ich habe das mehr als Botschaft empfunden, dass wir nicht Menschen als Gefährder abstempeln sollen und in ein Gegeneinander geraten sollen oder in ein Wegsperren, sondern eigentlich gemeinsam gucken, wo wir unseren Halt finden, miteinander. Herzlichen Dank für Ihre tolle Aufmerksamkeit, was viel ermöglicht hat hier an persönlichen Geschichten, die ich vor 2 Stunden nicht so für möglich gehalten hätte in meiner Wahrnehmung, weil ich gar nicht wusste, was kommt. Für mich war das hochspannend. Herzlichen Dank, dass Sie sich so geöffnet haben, auch nochmal eingetaucht sind in diese Vergangenheit mit all den Konsequenzen oder auch Wünschen für die Zukunft. Wir werden das morgen weiter vertiefen und jetzt natürlich hier im Get-Together fleißig auch diskutieren oder nochmal bespiegeln. Habt einen schönen Abend, haben Sie einen schönen Abend. Herzlichen Dank.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Es wird Sommer und der Apologet des ewigen Sommers ist vor ein paar Tagen im Alter von 82 Jahren gestorben. Einer der größten Schöpfer von Popmusik, Brian Wilson von den Beach Boys, ist tot. Das Auf und Ab seines Lebens mit allen Konflikten und Schicksalsschlägen muss ich nicht schildern. Das kann man alles nachlesen und im TV oder im Kino sehen. Es gibt ein paar wirklich gute Filme über die Beach Boys und ihre Geschichte, natürlich auch ein paar Bücher, in der auch die massiven psychischen Probleme und die Probleme mit der Psychiatrie und Psychiatern Brian Wilsons nicht ausgespart werden. Wir hören uns einfach ohne viel drumherum meinen Lieblingssong der Beach Boys an. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Die Aufnahmen für Good Vibrations, diese Pocket-Symphonie, wie man auch sagte, dauerten von Februar bis September 1966. Der Song gilt als einer der wichtigsten und aufwendigsten der Pop-Rock- und Psychedelik-Geschichte. Zunächst hieß es, Brian Wilson habe den Song unter dem Einfluss von Acid geschrieben. In einem späteren Interview sagte er jedoch, er habe vor Beginn der Arbeit an dem Song Marihuana geraucht. Was auch immer. Auf jeden Fall Good Vibrations. Was ganz anderes. Ich habe ja schon öfter mal Johann Sebastian Bach erwähnt und wie erstaunt ich war und bin, in wie vielen Pop- und Rocksongs Bach bzw. seine Musik eingeflossen ist. Ich persönlich konnte früher mit Bach gar nichts anfangen und finde auch erst seit 2-3 Jahren immer mehr Zugang zu seinem Werk. Aber besser spät als nie. Naja. Jedenfalls war ich total überrascht, als ich neulich in einem Artikel über die Birds las, dass Roger McGuinns Gitarrenlick beim Arrangement des Bob Dylan-Songs Mr. Tambourine Man von Jesus bleibet meine Freude von Johann Sebastian Bach inspiriert ist. Das wusste ich vor 2 Wochen noch nicht und schon gar nicht, als ich vor ein paar Wochen das Stück hier von Iveta Apkallner vorgestellt habe, glaube ich. Die Wege des Herrn sind unerforschlich, kann ich da nur sagen. Also lassen wir die Bootheels go wandering.
Whirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
Das war's mal wieder. Macht's gut, peace und keep the summer alive.